Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Sophie Stiegler heute. Guten Tag. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie da für Werte im Garten rumstehen haben. So hat es mir letztens ein Gartenbaufachmann erzählt. Und gemeint hat er wunderbare alte Bäume, die im Sommer kühlen, das ganze Jahr über die Luft sauber halten, Tieren einen Lebensraum geben und uns nachgewiesenermaßen entspannen. Und doch ist es schwierig, da ein Preisschild dran zu machen. Was ist so ein Baum oder eine Wiese oder ein Bach, ein ganzes Gebirge vielleicht wert? Darum geht's gleich. Einen schönen Tag der Artenvielfalt wünsche ich. Erstmal gehen wir aber unter die Erde, zu einem maroden Atommülllager. Das sind Worte, die man eigentlich ungern zusammenhört. Bei der Asse in Niedersachsen, da gehören sie leider zusammen. Nicht nur, aber auch Wasser macht dort Probleme, das in das alte Salzbergwerk eindringt. Das kennt man schon, das Problem, und man hat dafür auch zumindest provisorische Lösungen gefunden. Jetzt macht das Wasser aber plötzlich Dinge, die man nicht so vorhergesehen hat. Es dringt über neue Wege in die Asse ein und manche Medien reden schon von einer drohenden Katastrophe. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich ist jetzt bei mir, um das einzuordnen. Dagmar, von der Katastrophe sind wir hoffentlich noch weit entfernt, oder?
Davon sind wir noch weit entfernt. Die Asse säuft nicht ab, zumindest derzeit nicht.
Okay, aber es passiert ja definitiv gerade was in der Asse, was auch Fachleuten Sorgen bereitet.
Ja, wenn man so will, haben sich die Wege dieses Salzwassers, das schon seit 1988 eindringt, verändert. Man hat schon damals, um es abzufangen, auf einer Sohle 100 Meter oberhalb der Abfälle ein Auffangbecken installiert. Und da kamen bislang so plus minus 12,5 Kubikmeter pro Tag an. Und jetzt sind das nur noch drei bis vier. Und das war vor ein paar Monaten schon mal so. Dann hat man etwas repariert und die Lage hatte sich wieder normalisiert. Und seit Januar geht's halt wieder runter. Aber dafür kommt jetzt viel mehr Wasser unten an, 25 Meter über den Abfällen. Da sind es jetzt 4 Kubikmeter am Tag.
Da kommen wir aber insgesamt immer noch nicht auf 12 Kubikmeter, die eigentlich irgendwo hinkommen sollten. Also wo bleibt der Rest vom Wasser?
Das weiß man nicht. Aha. Da muss man noch nachschauen. Die Salzlauge nimmt jetzt halt einen neuen Weg und sie geht auch durch einen Kaliflöß durch. Das hat man in der Änderung der Chemie gemerkt. Zwischen diesem oberen Abfangbecken und dem unteren. Aber wo das jetzt langläuft, man weiß es nicht.
Aber gut, man hat jetzt da mehr Salzwasser da unten. Was macht man jetzt damit?
Also wenn es in dem normalen Abfangbecken dann landet, dann wird es irgendwann mal hochgepumpt und wird dann oben entsorgt. Aber es gibt eine Selbstverpflichtung, dass man bei diesem Wasser, was unterhalb von 700 Meter Tiefe ist, dass man das nicht normal entsorgt, abpumpt und hochbringt. Ja, und jetzt sammelt sich da immer mehr an und dann ist die Frage, was passieren wird. Da muss man wahrscheinlich an der Genehmigung etwas machen und das Wasser dann nach frei messen, dass man also feststellt, da ist keine Radioaktivität drin, dann erst hochpumpt.
Das prüft man aber vorher.
Das prüft man vorher durch dieses Freimessen.
Eigentlich war der Plan ja, die knapp 130.000 Fässer mit Atommüll aus der Asse rauszuholen. Das ist sogar gesetzlich festgeschrieben. Ist das denn jetzt noch realistisch?
Also die zuständige Aufsichtsbehörde, die sieht noch keinen Notfall, der die Pläne irgendwie über den Haufen werfen könnte. Davon sei man sehr weit entfernt, sagt Sebastian Stransky vom Bundesamt für die Sicherheit in der nuklearen Entsorgung.
Dieser Betriebszustand, den wir jetzt haben, hat überhaupt keinen Einfluss auf die Rückholplanung zum derzeitigen Zeitpunkt. Die gesetzliche Aufgabe oder die gesetzliche Forderung, die Abfälle rückzuholen und woanders langzeitsicher einzulagern, der kann nach wie vor erfüllt werden.
Ja, die Asse saufe also nicht ab. Es dringen auch keine größeren Wassermengen ein, denn dann würde es ja halt erstmal so kritisch, dass man mal nachgucken müsse. Aber wenn man jetzt auf die Zeiträume schaut, um die es da geht, wenn man dem Gesetz jetzt Genüge tun will und die Abfälle rausholen, da kann man sich dann schon Gedanken um die Langzeitstabilität der Asse machen. Denn die ist einfach kein normales Bergwerk. Hier hat man für die Salzgewinnung nur an die Masse gedacht und nicht an die Sicherheit. Man hat sie bis an den Rand des Möglichen, ist man herangefahren mit dem Abbau, hat viel zu gering dimensionierte Pfeiler stehen gelassen. Das ist alles viel zu schwach und von daher hat man wirklich Stabilitätsprobleme.
Das heißt, jetzt ganz unabhängig davon, was das Wasser so treibt, das da eintritt, muss man einfach schauen, dass die Asse überhaupt noch lange genug durchhält.
Die Asse muss ständig stabilisiert werden. Dafür wurden und werden alles, was an Hohlräumen da unten ist und nicht mehr gebraucht wird, wird verfüllt. Es ist doch viel besser geworden, als es noch vor 10 Jahren war. Aber aufhalten lässt sich dieser Verfall nicht. Und ehe man mit dem Herausholen der Abfälle beginnen kann, muss noch einiges geschehen. Und da habe ich dann Dagmar Dehmer, die Pressesprecherin von der Bundesgesellschaft für Endlagerung, gefragt, wann es denn losgehen könnte. Und da meinte sie zu mir, die Asse haben den Punkt überschritten, an der man noch gute Prognosen machen könne.
Wir haben mal kalkuliert, dass wir 2033 die ersten Abfälle rausholen können. Ja, da sind echt viele Ungewissheiten drin. Ich kann es Ihnen nicht sagen.
2033, das ist wirklich noch eine ganze Weile hin. Und dann will man erst anfangen, richtig?
Ja, dann kann man erst anfangen, wenn jetzt alles gut knappt wie am Schnürchen. Nur ein Beispiel, der vorhandene Schacht, der ist einfach nicht groß genug, nicht stark genug, um die Arbeiten zu erledigen. Also braucht man einen neuen Schacht. Und ja, selbst wenn man das jetzt genehmigt hat, das Genehmigungsverfahren läuft, ist auch schon weit fortgeschritten, aber dann brauche ich immer noch 4 bis 6 Jahre, ehe das Ding dann auch wirklich gebaut ist. Übertage müssen Zwischenlager gebaut werden und eine Abfallbehandlungsanlage gebaut und genehmigt. Erst genehmigt und gebaut natürlich so rum.
Idealerweise.
Untertage müssen erstmal alle Einrichtungen geschaffen werden. Das dauert alles sehr lange und das Herausholen wird auch nochmal geschätzt mit 20 Jahren. Und besonders schön ist es, dass ich heute erfahren habe, dass man gar nicht so genau weiß, wohin damit, denn das soll das absolute Endlagerbergwerk rein für schwach- und mittelaktive Abfälle, das wir noch gar nicht gefunden haben. Das heißt, da ist wirklich kein Ende in Sicht.
Angenommen, die Asse ist nicht mehr so lange stabil, was machen wir dann?
Ja, dann gibt es Pläne, dass man den radioaktiven Müll leider drin lässt oder nur das Schlimmste sozusagen rausholt. Das Ganze dann mit Beton, Spezialbeton, die Strecken verschließt und mit Salzlauge, die speziell hergestellt wird, die gesättigt ist, das Ganze flutet, damit so wenig wie möglich passiert.
Vielen Dank, Dagmar Röhrlich, über Wasserprobleme im Atommülllager Asse in Niedersachsen. Plastikmüll im Meer oder ausgelaufenes Öl, klar, das ist Meeresverschmutzung. Aber wie steht's mit Kohlendioxid? Davon ist dank uns Menschen immer mehr in der Luft und die Ozeane, die nehmen gigantische Mengen davon auf. Und die Folgen, die kennen wir. Die Meere versauern, es entstehen mehr Todeszonen im Meer ohne Sauerstoff. Dazu kommen Hitzewellen, die Korallen und andere Meereslebewesen absterben lassen. Aber ist das jetzt Meeresverschmutzung? Das hat der Internationale Seegerichtshof gestern in einem Gutachten bewertet und kommt zu diesem Schluss.
Anthropogenic GHG emissions into the atmosphere constitute pollution of the marine environment.
Er sagt, zu viele Treibhausgase im Meer, das ist auch Meeresverschmutzung. Und der Clou ist, gegen Meeresverschmutzung müssen Staaten weltweit vorgehen. Dazu gibt es ein internationales Abkommen. Wie das neue Gutachten, was das jetzt für den Klimaschutz bedeutet, darüber habe ich mit Nele Matz-Lück gesprochen. Sie ist Professorin für Völkerrecht an der Uni Kiel und sie hat sich auf Seerecht spezialisiert. Frau Matz-Lück, war das jetzt eine Überraschung, zu welchem Schluss die Richterinnen und Richter da gekommen sind?
In der Weite hat mich dieses Rechtsgutachten durchaus überrascht. Ich bin schon davon ausgegangen, dass der Seegerichtshof die Emissionen von Treibhausgasen an Land und von Schiffen als Meeresverschmutzung werten wird. Aber der Seegerichtshof ist weit darüber hinausgegangen. Er hat spezifische Pflichten für alle Staaten festgestellt, durch die Verringerung von Treibhausgasen die Meeresverschmutzung zu verringern und hat noch sehr viel in dieses Paket mit reingegeben, einen Vorsorgeansatz. Das heißt, auch in Zeiten wissenschaftlicher Unsicherheit muss man früh handeln. Er hat die internationalen Klimainstrumente, die Rahmenkonvention über Klimaänderungen und das Pariser Übereinkommen mit sozusagen integriert und hat also sozusagen das so angereichert, dass ich doch überrascht war über die Breite und über die Tiefe dieses Rechtsgutachtens.
Bedeutet das jetzt, dass es rechtlich quasi das Gleiche in diesem Gutachten, ob ein Land jetzt giftige Abwässer im Meer verklappt oder einen hohen Kohlendioxidausstoß hat?
Ja, von der rechtlichen Regulierung her ist es dasselbe. Die Definition von Umweltverschmutzung im Seerechtsübereinkommen ist sehr weit und man hat lange in der Wissenschaft darüber debattiert, ob nicht auch die Treibhausgasemissionen darunter passen müssten. Und der Seegerichtshof hat das jetzt bestätigt und hat gesagt, ja, Emissionen an Land, aber eben auch von Schiffen zum Beispiel und über die Atmosphäre sind eine Quelle der Meeresverschmutzung und sind deswegen gleich zu behandeln wie zum Beispiel das Einleiten von Öl, was das Verbot angeht und die Sorgfaltspflichten angeht, diese Meeresverschmutzung zu verringern. Es ist nicht verboten, jetzt Treibhausgase zu emittieren, aber die Begrenzung und die Erreichung des Klimaziels von einer Begrenzung auf 1,5 Grad Grad Erderwärmung hat der Seegerichtshof ausdrücklich erwähnt in diesem Gutachten als Pflicht der Staaten, die Vertragspartei sind zum Seerechtsübereinkommen und das sind immerhin 168 inklusive der Europäischen Union.
Nun ist der Seegerichtshof ja nur aktiv geworden, weil eine Gruppe von 9 Inselstaaten ihn darum gebeten hat, auch eben in der Hoffnung, dass sie jetzt über den Meeresschutz sozusagen einen neuen rechtlichen Hebel haben, andere Staaten zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Das Gutachten an sich ist nicht bindend, aber würden Sie trotzdem sagen, das ist eine berechtigte Hoffnung?
Ja, ich halte diesen Weg über Rechtsgutachten, das ist ja ein Weg, der im Moment viel beschritten wird. Es ist ja auch noch ein Rechtsgutachten zu Fragen der Pflichten zum Schutz des Klimas vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anhängig. Es ist ein Weg, der im Moment häufiger beschritten wird, weil zwar diese Rechtsgutachten im Ergebnis nicht rechtlich bindend sind, aber ganz großes Gewicht haben. Und hier haben wir einen Seegerichtshof, der wirklich die Autorität ist, der mit seinen 21 Richterinnen und Richtern ganz klar gesagt hat, es gibt weitreichende Pflichten für Staaten, die Klimaemissionen zu verringern, um die Meeresumwelt zu schützen, aber auch Pflichten, besonders bedrohte Staaten zu unterstützen. Und das ist etwas, wovon dieser Seegerichtshof nicht mehr abweichen wird. Und ich glaube, dass das großes Gewicht hat, einmal politisch, aber auch gegebenenfalls für weitere Streitfälle.
Wird das denn jetzt die Grundlage sein für eine ganze Welle von neuen Klimaklagen? Also zu was könnte man darüber Staaten womöglich zwingen?
Ob das eine Welle von Klimaklagen auslöst, das bezweifle ich. Ob jetzt ein Staat, jetzt einer von den kleinen Inselstaaten sozusagen bilateral gegen Deutschland klagen könnte oder gegen die EU, das wäre vor dem Seegerichtshof theoretisch möglich. Ich erwarte da jetzt keine Welle, aber schon alleine die Möglichkeit durch diese ganz klare Benennung von Pflichten, besonders der Staaten, die durch hohe Emissionen zu einer starken Meeresverschmutzung beitragen, diesen Hebel halte ich für sehr wichtig, um auch politisch Bewegungen in den Klimaschutz zu bringen.
Aktivistinnen und Aktivisten versuchen ja in den vergangenen Jahren immer öfter Klimaschutz vor Gericht durchzusetzen. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Glauben Sie, das ist ein erfolgversprechender Weg?
Wir sehen die ja jetzt zunehmend auch erfolgreichen Klimaklagen auf ganz verschiedenen Ebenen, vor nationalen Gerichten, vor internationalen Gerichten. Ich glaube, dass es im Zusammenhang, also diese individualrechtlichen Klimaklagen, die sich auf Menschenrechte stützen, das ist der eine Weg. Aber im Verbund jetzt mit Rechtsgutachten von internationalen Gerichten, glaube ich, dass das ein gutes Zusammenspiel ist, auf verschiedenen Ebenen die Pflichten der Staaten ganz klar zu umreißen. Die Problematik ist nur, am Ende des Tages müssen Staaten es eben auch machen und zwar bald machen. Denn es nützt ja nichts, noch jahrelang immer wieder vor verschiedenen Gerichten Recht zu bekommen, wenn die Staaten ihre Klimaziele aber nicht einhalten. Denn dann ist es für die Rettung nicht nur des Meeres, sondern des gesamten Planeten einfach zu spät.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Nele Matzlück war das, Expertin für Seerecht an der Uni Kiel, zur Entscheidung des Internationalen Seegerichtshofs, dass der Ausstoß von Treibhausgasen auch eine Form der Meeresverschmutzung ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten für Ihren Wohnort eine Wahl treffen. Wollen Sie lieber eine neue Autobahn bauen, mit der kommen Menschen schneller zur Arbeit, vielleicht siedeln sich auch neue Unternehmen da an, oder wollen Sie doch lieber ein Naturschutzgebiet ausweisen, das Touristen anzieht und wo seltene Tier- und Pflanzenarten leben können? Es irgendwie wie Äpfel mit Birnen vergleichen, aber genau solche Entscheidungen müssen in der Politik ja getroffen werden. Und Werte für Artenvielfalt und Naturkapital, schlimmes Wort, müssen in politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Genau das hat auch Deutschland im Übereinkommen über die biologische Vielfalt unterschrieben. Aber wie genau bestimmt man den Wert der Natur, den man da berücksichtigen soll? Thomas Schröder berichtet.
Wenn Moritz Drupp aus dem Fenster seines Büros schaut, blickt er direkt in die hellgrüne Krone eines Baums. Die Frage an den Umweltökonomen liegt also irgendwie auf der Hand. Wie viel ist der Wert, ein Baum?
Da habe ich jetzt leider keine einfache Antwort drauf. Das ist immer extrem kontextabhängig. Also der ist mir jetzt persönlich sehr viel wert, weil ich das extrem schön finde, hier auf den Baum zu gucken und nicht einfach auf die nächste Häuserwand. Aber da musste ich jetzt nicht für zahlen in Euros.
Wenn er aber doch dafür zahlen müsste, dass der Baum dort steht, dann wäre ihm der Ahorn wohl so um die 500 Euro wert gewesen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler der Uni Hamburg. Und das wären keine Almosen an die Natur. Denn ein Blick ins Grüne, so erklärt die Ökonomin Gretchen Daly, habe messbare Auswirkungen auf uns. Die Leistung von Schulkindern, die Arbeitsleistung oder die Genesung zum Beispiel nach einer Operation, all das steigert sich, wenn man durch ein Fenster in die Natur blicken kann. Ein einziger Baum genügt, um die Kreativität von Menschen zu steigern, das Arbeitsgedächtnis, die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und den Stress zu verringern. Dennoch, Werte von Natur in Euro und Cent auszudrücken, fällt nicht ganz leicht. Den Wert wissenschaftlich zu ermitteln, auch nicht.
Die große Herausforderung natürlich jetzt ist, dass wir keine Indizien haben an Marktpreisen, die wir als Richtschnur nehmen können.
Deshalb gibt es in der Umweltökonomik gleich einen ganzen Strauß an Methoden, um den Geldwert der Natur zu ermitteln. Stanford-Forscherin Gretchen Daly etwa hat sich in ihrer Arbeit angesehen, welche Auswirkungen gesunde Ökosysteme auf die Bestäubung von Pflanzen und den Ernteertrag haben. Oder inwieweit große Metropolen vom Hochwasserschutz durch naturnahe Überflutungsgebiete profitieren. Eine andere Methode stützt sich auf Marktpreise für Waren, die durch die Natur aufgewertet werden. Ausflugs- und Reiseziele zum Beispiel oder Häuser und Wohnungen.
Manche von denen haben dann Ausblick in ein Stück Wald oder auf einen See oder auf eine Grünwiese und andere haben das nicht. Und da muss man natürlich für ganz viele andere Charakteristika noch kontrollieren. Entfernung zur Schule, Entfernung zur U-Bahn-Station, Bushaltestelle und so weiter und so fort. Und über große Datensätze kann man dann aber ermitteln, was ist das Premium, das Menschen am Markt zahlen dafür, um einen direkten Blick in den Wald zu haben oder einen direkten Blick auf eine Grünfläche.
Man kann die Menschen aber auch einfach direkt fragen. Was würden sie zahlen, um einen Wald zu erhalten oder einen Baum zu pflanzen? Leistungen des Baums, also dass er kühlt, die Luft reinhält, CO2 speichert oder Stress mindert, all das wird bei Befragung zwar nicht exakt vermessen, spiegelt sich aber durchaus in den genannten Werten wider. Und wie hoch diese Werte sind, interessiert dabei nicht nur Ökonomen, sondern auch Juristen.
Ganz prominent ist das geworden im Zuge der Ölkatastrophe von Deepwater Horizon in den USA im Jahr 2010. Da stand natürlich die US-Regierung vor der Frage, wie viel Schadensersatz sollen sie überhaupt von BP verlangen? Und da wurde eben gerade so eine Studie durchgeführt, dieser direkten Befragung. Und da wurden Nobelpreisträger rekrutiert, die das versucht haben, so robust und valide wie möglich zu machen. Und die haben abgeschätzt, dass die ganzen Schäden sich auf 17 Milliarden Dollar belaufen.
Den einen richtigen Wert, meint Drupp, werde es da sicher nie geben. Aber es gäbe Werte, auf die wir uns gesellschaftlich einigen können und auch müssen. Bisher, so meint Drupp, seien die ermittelten Werte aber oft viel zu klein. Gemeinsam mit anderen Ökonomen, die an Leitlinien für verschiedene Länder gearbeitet haben, spricht sich Drupp daher dafür aus, bei der Wertermittlung nicht nur das Heute, sondern auch das Morgen in den Blick zu nehmen. Denn zum einen wird die Natur in Zeiten des Klimawandels und Schrumpfen ganzer Ökosysteme immer knapper, zum anderen steigen auch die verfügbaren Einkommen. Vereinfacht gesagt, der Preis, den Menschen aus dem Jahr 2050 für einen Baum bezahlen würden, wäre vermutlich deutlich höher als heute.
Wenn wir einen 100-Jahres-Zeithorizont ansetzen, dann würde der Wert für Umweltdienstleistungen für die Natur um ungefähr 140% steigen, wenn wir nur die höheren Einkommen in der Zukunft berücksichtigen. Wenn wir berücksichtigen, dass die Umwelt auch tendenziell weiter schrumpfen wird, dann sind wir beim Biodiversitätsbereich bei Korrekturfaktoren von über 1000%.
Und das könnte bei politischen Entscheidungen über Nationalparks, über den Bau von Landebahnen oder die Vertiefung von Flüssen schon entscheidend sein. Dass sich nicht alle Menschen wohlfühlen bei dem Gedanken, ein Preisschild auf die Natur zu kleben, versteht Drupp durchaus.
Das fühlt sich natürlich komisch an, aber es ist so, wenn man es nicht tut, dann ist es implizit häufig so, dass in wirtschaftlichen Entscheidungen der Wert eben null ist.
Und das, meint der Ökonom, sei dann ganz sicher falsch.
Thomas Schröder über Wege, wie man den Wert eines Baumes oder ganzer Ökosysteme berechnen kann. Und jetzt ist es Zeit für Lucien Haas und die Meldungen.
Mikroplastik findet sich auch in Hoden. Das haben Forschende aus den USA festgestellt, als sie Hoden von knapp 25 Männern und 50 Hunden auf Spuren von Mikroplastik untersuchten. In allen Fällen wurden sie fündig. Die Forschenden sehen einen möglichen Zusammenhang zwischen der Mikroplastikbelastung und der seit Jahrzehnten sinkenden Spermienzahl bei Männern. Zumindest bei den Hundehoden, die aus Kastrationen stammten, zeigte sich eine Korrelation. Je mehr PVC in den Hoden, desto geringer die Spermienzahl. Die untersuchten menschlichen Hoden stammten aus Gewebebanken und ließen daher keine Rückschlüsse auf die Spermienzahl mehr zu. Die Studie ist im Fachjournal Toxicological Sciences erschienen.
Elektroautos stellen für Fußgänger ein möglicherweise höheres Risiko dar.
Das legt zumindest eine Studie aus Großbritannien nahe, die allerdings nur Daten aus den Jahren 2013 bis 2017 berücksichtigt. Also noch einem frühen Zeitraum der Elektromobilität. In städtischen Gebieten war die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit Fußgängern bei Elektroautos in dieser Periode etwa doppelt so hoch wie bei Autos mit einem Verbrennungsmotor. Über die Gründe für das höhere Unfallrisiko von Elektroautos können die Forscher nur spekulieren. Unter anderem seien E-Autos leiser, beschleunigten schneller und würden häufiger von jüngeren Fahrern mit weniger Erfahrung genutzt, schreiben sie im Journal of Epidemiology and Community Health.
Jugendliche mit psychotischen Störungen sind häufig Cannabiskonsumenten.
Dass Cannabis das noch nicht ausgereifte Gehirn von Jugendlichen schädigen kann, haben Studien schon mehrfach gezeigt. Nun berichtet ein kanadisches Forschungsteam im Fachjournal Psychological Medicine, dass der Zusammenhang zwischen jugendlichem Cannabiskonsum und psychotischen Störungen noch stärker ist als bisher angenommen. Jugendliche, die Cannabis konsumieren, haben demnach ein 11-mal höheres Risiko für eine psychotische Störung als Jugendliche, die kein Cannabis konsumieren. Eine Auswertung der Gesundheitsdaten von rund 11.000 Personen zeigt, 5 von 6 Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren, die wegen einer psychotischen Störung in ein Krankenhaus kamen, hatten zuvor Cannabis konsumiert.
Unser genetisches Erbe der Neandertaler ist fast 50.000 Jahre alt.
Die meisten heutigen Menschen tragen in ihrem Erbgut auch Gene, die ursprünglich von Neandertalern stammen. Schon länger ist klar, dass Homo sapiens und Homo neandertalensis einst Sex miteinander gehabt haben müssen. Den historischen Zeitraum, wann das wahrscheinlich geschah, haben Forschende der University of California in Berkeley nun genauer eingegrenzt. Die erblichen Einflüsse der Neandertaler auf den modernen Menschen konnten sie bis in eine Zeit vor rund 57.000 Jahren zurückverfolgen. Die Forschenden haben dafür alte DNA aus knapp 60 fossilen Funden von Homo sapiens aus ganz Europa analysiert und den Anteil der Neandertaler-Gene darin bestimmt.
Boeing Starliner bleibt erstmal am Boden.
Seit Wochen hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA immer wieder neue Starttermine für den bemannten Erstflug der Boeing-Raumkapsel Starliner angesetzt und dann doch jedes Mal verschoben, zuletzt auf den kommenden Samstag. Nun hat die NASA den Starliner-Start sogar ganz ausgesetzt, auf noch unbestimmte Zeit. Die Verantwortlichen der Mission sollen die Untersuchung eines Heliumlecks im Antriebssystem des Starliners vertiefen.
Deutsche leben kürzer als andere Westeuropäer.
Die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt lag 2022 in Deutschland bei 80,6 Jahren. Das sind 1,7 Jahre weniger als im Durchschnitt anderer Länder Westeuropas. Das geht aus einer heute veröffentlichten Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor.
Sternzeit, 22. Mai. Snoopy als Pfadfinder für die Mondlandung. Heute Nacht vor 55 Jahren sind beinahe die ersten Menschen auf dem Mond gelandet. Die Mission von Apollo 10 machte den Weg frei für die Pioniertat keine 2 Monate später. Thomas Stafford und Eugene Cernan näherten sich der staubigen Landschaft bis auf 15 Kilometer. Mit Ausnahme der Landung wurde eine komplette Mission durchgespielt. In der Umlaufbahn um unseren Trabanten koppelte die Landefähre Snoopy vom Kommandomodul Charlie Brown ab. Die Raumschiffe trugen Namen aus den Peanuts-Comics. Die beiden Astronauten in der Landefähre schwebten über der Mondoberfläche, nahmen Bilder der für Apollo 11 geplanten Landestelle im Meer der Ruhe auf und erprobten das Bodenradar. Währenddessen kreiste der legendäre John Young im Kommandomodul 8 Stunden lang als erster Mensch allein um den Mond. Beim Wiederaufstieg zum Kommandomodul gab es erhebliche technische Probleme. Die automatische Steuerung fiel aus und die Landefähre begann zu taumeln. Der Funkverkehr mit dem Kontrollzentrum in Houston wurde live übertragen. Somit konnte jeder hören, dass die Besatzung in dieser bedrohlichen Situation häufig derb geflucht hat. Dabei fiel einige Male das berühmte Sch-Wort. Einige Klugscheißer haben das hinterher kritisiert, als ob Astronauten in Lebensgefahr sich der Regeln gepflegter Konversation bedienen müssten. Snoopy dockte schließlich wieder heil an Charlie Brown an. Der Flug war ein kleiner Abstieg für die Astronauten von Apollo 10, aber ein Riesensprung für Neil Armstrong und Buzz Aldrin.
Das war's von Forschung aktuell. Fast schimpfwortfrei heute. Sophie Stiegler war am Mikrofon. Ich sage danke fürs Zuhören.